361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.
Herr und Frau Österreicher träumen gerne groß. 150 Quadratmeter sollte es schon haben. Zwei Schlafzimmer, 1 bis 2 Bäder. Es sollte bitte schön am Land liegen und einen Garten haben. Wenn möglich, bitte mit Pool oder Teich. Und natürlich in Alleinlage, ohne Nachbarn. Dieser Traum vom Eigenheim, er wird hierzulande immer noch von einer wachsenden Zahl von Menschen geträumt. Genauer gesagt, von 34% der Bevölkerung. Tendenz steigend, wie eine Studie eines großen Immobilienfinanziers in diesem Jahr ergab. Wenn da nur diese hohe Klippe bei der Finanzierung nicht wäre, der hohe Eigenmittelanteil, den es braucht, und natürlich die unsägliche Flächenversiegelung, die ökologische Belastung, der Straßenbau, der notwendig ist, abgesehen noch von den Schwierigkeiten, die sich im Alter ergeben könnten, Einsamkeit, wenn die Kinder wegziehen, Infrastrukturprobleme. Eigentlich sprechen ganz viele Faktoren heute gegen diesen steingewordenen bürgerlichen Traum vom Wohlstand und vom Eigenheim. Was also tun? Gibt es Alternativen, die man dagegen schmackhaft machen könnte? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei 361 Grad Sozialkompass, dem Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs, sagt Henning Klingen, wie immer als Co-Pilot an der Seite von KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit. Heute soll es also um den Zusammenhang von Eigentum bzw. Eigenheim und Wohlstand gehen. Passend in unsere Staffel auch, die ja dem ganzen Thema Wohlstand in all seinen Facetten gewidmet ist. Markus, wer ist dazu heute unser Gast?
Unser Gast heute ist Doktorin Felicitas Sommer. Sie ist Ethnologin und sie untersucht Konzepte und Wertvorstellungen von Eigentum und Nachhaltigkeit durch soziotechnische Infrastrukturen von Daten, Registern, Verwaltungen. Sie forscht dazu seit 2023 als Postdoc am Lehrstuhl für Bodenordnung und Landentwicklung der Technischen Universität München und leitet dort das von ihr selbst angestoßene Projekt Green Data, Indicators, Algorithms, Connecting Green Finance and Smart Cities. Aber jetzt zu dir, Felicitas, herzlich willkommen in unserem Podcast. Und gleich meine erste Frage. Schildere uns zu Beginn vielleicht zunächst einmal die Art und Weise, also auch die Methoden, mit denen du zu Bodenordnung und Landentwicklung forschst, zu diesem Thema Wohnraum, Flächenverbrauch, Flächennutzung. Was sind dabei deine Hauptthemen und was sind so zentrale Ergebnisse?
Also erstmal, wie bin ich auf das ganze Thema überhaupt gekommen, auf den Boden sozusagen? Und für mich war ganz ausschlaggebend in Leipzig meine Erfahrung mit einer solidarischen Landwirtschaft. Das ist eine Gärtnerei, in der Menschen gemeinsam Gemüse herstellen mit den Landwirtinnen. Und ich war eines der Mitglieder, das monatlich einen festen Betrag gezahlt hat und dafür Gemüse bekommen hat. Aber gleichzeitig waren wir dem Hof auch noch viel stärker verbunden. Wir haben dort geholfen. Wir haben versucht, möglichst ökologisch zu wirtschaften. Und da hatte ich ein großes Gefühl von Verbundenheit und war eigentlich überrascht, dass das nicht viel häufiger existiert. Und habe dann meine Doktorarbeit angefangen mit der Frage, wie ist eigentlich Boden verteilt und wer hat eigentlich Zugang zum Boden und wer nicht. Und für mich war da total verständlich plötzlich, dass ganz viel Land eben nicht zugänglich ist für NeueinsteigerInnen zum Beispiel, die neue Betriebe gründen wollen, weil es eben für die einerseits Investoren einen hohen Wert hat und die immer mehr versuchen, Land zu kaufen. Und auf der anderen Seite es eben in Familienhand ist. Und da wurde für mich ein bisschen klar, dass der Boden eigentlich ein Gemeingut ist, aber eben auch sehr exklusiv. Das heißt, wir müssen uns nochmal besonders überlegen, wie wir mit dem Boden umgehen, weil das eben nicht wie ein Produkt ist, das man einfach herstellen kann. Und von dieser Erfahrung aus ging es dann weiter und ich habe Feldforschung, also ich habe geforscht als Ethnologin über Handelsregister, Grundbücher und Liegenschaftskataster und habe viele Interviews geführt mit zum Beispiel RechtspflegerInnen, die in den Grundbuchämtern arbeiten oder mit LandwirtInnen, mit Lobbyverbänden, mit EigentümerInnen und von dort aus habe ich versucht zu verstehen, wie eigentlich historisch diese Register gewachsen sind und mit welchen gesellschaftlichen Versprechen eigentlich. Und jetzt habe ich nochmal einen Wechsel gemacht und forsche an der TUM noch mit einem ähnlichen Gedanken, nämlich mich interessiert, wie bestimmte Dateninfrastrukturen, bestimmte technologische Werkzeuge, bestimmte Bilder herstellen von was zum Beispiel nachhaltige Bodennutzung ist und wie das mit unserer Idee von Vollwohlstand und von einer sinnvollen, wünschenswerten Gesellschaft zu tun hat. Und das hat tatsächlich auch mit dem Thema Wohlstand zu tun, denn wir erforschen, wir schauen uns zum Beispiel Indikatoren an, Nachhaltigkeitsindikatoren, wie zum Beispiel das Energieeffizienzlabel. Und das ist derzeit ein herrschendes Kriterium, um die Nachhaltigkeit von Gebäuden zu analysieren. Ebenso ja zum Beispiel auch von Autos. Und letztlich könnte das aber dazu führen, dass das klimaneutrale Einfamilienhaus und der grüne Elektro-SUV vor der Tür sozusagen als nachhaltig bewertet werden, selbst wenn die Personen, die darin wohnen und die dieses Auto fahren, insgesamt viel mehr Emissionen emittieren als jemand, der vielleicht in einem nicht renovierten Mehrfamilienhaus wohnt und mit dem Fahrrad fährt. Das heißt, hier sieht man schon, dass in dieser Energieeffizienz als Kriterium eine Art von Vision eingebaut ist, nämlich die, die sozusagen einen sehr reichen und wohlhabenden Lebensstil als nachhaltig bewertet und gar nicht erst vergleicht mit vielleicht einem viel genügsameren Lebensstil.
Das trägt ja das Versprechen in sich, dieser Traum, den du jetzt gerade geschildert hast, dass wir eigentlich die gesamte Krisensituation in den Griff kriegen können, weiterhin in einem durchgängigen Konsumverhalten, also ohne unser Konsumverhalten zu überdenken. Wir müssen nur einfach grüner konsumieren und dann können wir auch weiter wachsen. Und wenn ich es richtig verstehe, ist das etwas, was du mit deiner Forschung auch in Frage stellst, oder?
Absolut. Ich denke mal, wir versuchen, empirisches Wissen zu schaffen, um zu überlegen, wie zielscharf eigentlich bestimmte Kriterien von Nachhaltigkeit sind. Und um nochmal auf das klimaneutrale Einfamilienhaus zu kommen, es ist natürlich total sinnvoll, Gebäude stärker zu dämmen. Wenn aber letztlich eine Person dreimal so viel Raum verbraucht und dadurch diesen Raum auch beheizen muss, dann wiegt sie damit wieder auf, was an dem Haus gedämmt wurde. Und letztlich führt das eben auch zu einem stärkeren Verbrauch von Fläche und von Grundfläche, auf denen genau diese Ökosysteme zu Hause sind, die uns vor den großen Klimakatastrophen schützen sollen. Also sprich die Wälder, die die Stadt kühlen können, die Parks, die Wiesen, die vielleicht Regenwasser und Starkregenniederschläge aufnehmen können oder die Gebiete, in denen Wasser gespeichert werden kann während Trockenzeiten. Das heißt, wir haben diese Ökosysteme, die brauchen wir und wenn wir diese Fläche versiegeln, dann ist die eben weniger vorhanden. Und damit ist sozusagen diese Nichtberücksichtigung des Flächenverbrauches ein großes Problem bei einer einseitigen Nachhaltigkeitsbewertung.
Und dazu kommt ja noch, dass es ja nicht nur bei der Größe oder der verbauten, versiegelten Fläche eines Einfamilienhauses bleibt, woran vielleicht noch gedacht wird bei der Bodendiskussion, sondern dass das im Grünen stehende, vielleicht sogar noch alleinstehende Einfamilienhaus ja auch verkehrstechnisch erschlossen werden muss mit Kanalisation, mit Energiezufuhr, Strom und so weiter. Das hat ja auch alles ökologische Kosten, die da noch gar nicht oft mitbedacht werden. Die verkehrstechnische Anbindung, also nicht nur Straße, sondern auch meistens braucht es eben dann auch, dass vielleicht sogar den SUV, wenn es auch noch in einem unebenen Gelände steht, Und mit öffentlichem Verkehr, den wird man nicht so feingliedrig gestalten können, dass man dann doch wieder auf den PKW angewiesen ist und so weiter. Also das sind alles Faktoren, die noch mitbedacht werden können und die von daher auch nochmal den Begriff des Privateigentums, und der spielt ja in der Wohlstandsdebatte eine sehr große Rolle, auch nochmal in Frage stellen, weil privat ist es ja nicht. Das Privateigentum ist nicht nur privat, sondern es hat eine größere Auswirkung auf die Mitwelt.
Ja, absolut. Die Idee vom Eigenheim, da steckt eben natürlich drin, die Privatsphäre und dieser Schutzraum. Und letztlich denkt man den für eine Einzelperson. Aber wenn man sich das systematisch anschaut, dann kann es sein, dass wir eben gar nicht die Fläche haben, die wir bräuchten, um jeden Menschen ein Einfamilienhaus zu geben. Also es gibt eine spannende Forschung, die hat mal berechnet, was ist, wenn wir einfach den Flächenverbrauch von Personen aus Dörfern nehmen würden und jetzt alle Menschen in Deutschland so unterbringen würden, dann wären tatsächlich 42% in Deutschland versiegelt. Aktuell sind es nur 7%. Dagegen, wenn man alle Menschen ähnlich unterbringen würde wie eben in Großstädten, dann wären nur 2,8% versiegelt. Das heißt, man merkt, die Menschen in suburbanen, ländlichen Räumen haben eigentlich einen sehr hohen Flächenverbrauch und der wird ganz stark wieder ausgeglichen durch diejenigen, die eben in der Stadt wohnen und dadurch ihren Flächenverbrauch ganz stark reduzieren. Das heißt, es ist zwar diese Vision vom Einfamilienhaus, ist zwar wunderschön, aber wir könnten gar nicht für alle Einfamilienhäuser bauen. Und jetzt zum zweiten Punkt und der Frage der Privatheit. Am liebsten stellen wir uns ja Eigentum vor durch so ein Haus mit einem Garten, was dann mit einem Zaun drumherum da steht und wo wir sozusagen von der Außenwelt abgeschottet sind und wir auch keinen Einfluss auf die Außenwelt haben. Und das übersieht oft, dass ja die Fläche nicht irgendwo künstlich einfach abgeschnitten ist. Also das Grundwasser, die Ökosysteme, der Raum, das ist zusammenhängend. Und auf der einen Seite ist das gut, weil der Wert von Gebäuden entsteht ja oft gar nicht nur durch den Wert des Gebäudes selbst, sondern durch die Lage, also durch die öffentlichen Infrastrukturen, die schöne Natur, in die ein Haus eingebettet ist. Sprich, es profitiert davon, dass es eben in einem bestimmten Kontext drin ist, in Infrastrukturen, die von der Stadt gebaut und gepflegt werden, von der umliegenden Wirtschaft, von der Gastronomie, von den kulturellen Betrieben, die da sind. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass das Gebäude aber eben auch Auswirkungen hat. Also je nachdem, wie es gebaut ist, kann es zum Beispiel die Stadt aufheizen, wenn es stark versiegelt, viel Glasfenster hat. Das hat eben einen Einfluss auf den Wasserverbrauch, auf den Raumverbrauch. Und das heißt, man kann diese künstliche Trennung, die so eine Grundstücksgrenze macht, die passiert eben eigentlich nicht in der Realität, sondern ein Gebäude ist immer eingebunden in eine Gemeinschaft und in ein Ökosystem.
Das ist eine schöne Überleitung. Ich wollte nämlich noch einmal zurückgehen zu einem Thema deiner Forschung, und das hat mich gerade eben etwas hellhörig werden lassen, das Thema Grundbuch. Denn das ist ja der Ort, wo dieses Recht an, also mein Eigentum sozusagen, verbrieft ist. Und du hast davon gesprochen, du forschst zur Geschichte des Grundbuches und auch, du hast gesagt, zum Versprechen, was damit verbunden wurde. Was ist denn das für ein Versprechen?
Also erstmal muss man sich fragen, wo waren wir denn als, ich spreche jetzt vor allem von dem Gebiet, was heute die Bundesrepublik Deutschland ist. Was war das denn so im 19. Jahrhundert? Das kam ja auch noch aus einer sehr stark von Aristokraten geprägten Zeit, und die herrschende Form, mit Land umzugehen, war ja eben, waren die Fürstentümer und die hatten die Leibeigenen. Das heißt, diese Entwicklung war auch ein bisschen dem geschuldet, dass der Adel immer mehr ins Minus gerutscht ist und langsam nicht mehr so richtig kreditwürdig war. Und auch irgendwie das Bedürfnis existierte, dass man dann auch tatsächlich dem Schuldner die Fläche abnehmen kann.
Das ist interessant, dass du es jetzt geschildert hast, die Geschichte des Grundbuchs als einen Traum von Gleichheit, von Emanzipation. Und wenn ich jetzt heute drauf gucke, dann stehen wahrscheinlich in ganz vielen Grundbüchern eben Banken drin und große Investoren. Und da könnte man jetzt vielleicht etwas scharf formulieren, da hat sich dieser Traum ins Gegenteil verkehrt, oder?
Beziehungsweise selbst wenn im Grundbuch auch Privatpersonen eingetragen sind, ist es trotzdem auch ein Zeugnis von Ungleichheit, weil es eben sozusagen, und das ist ja auch eine ursprüngliche Bedeutung von privat, ja, es ist das, was der Allgemeinheit entzogen wird oder eigentlich geraubt wird, ja. Das heißt, gewisse Bevölkerungskreise, ob das jetzt große Investoren, Banken und dergleichen sind oder eben auch Privatpersonen, beanspruchen hier etwas als ihr Eigentum in einem Maß, wie es nicht allen anderen auch zuzugestehen sogar möglich wäre.
Ja, witzigerweise war sogar zu der Zeit es nicht nur emanzipatorisch, sondern der Adel hat eigentlich geschafft, die davor gestaffelten und sehr begrenzten Eigentumsrechte, die sie hatten, auf den Grund sozusagen zu verabsolutieren. Und letztlich hat ihnen das Land ja weiter gehört. Nur es war eben plötzlich ein vollständiges Privateigentum und nicht nur eins, was eigentlich auch bestimmte Verpflichtungsbeziehungen zum Beispiel gegenüber den Leibeigenen eingefordert hat oder auch gegenüber dem König. Die Landwirte konnten zwar das Land dann kaufen, waren aber dadurch über Jahrhunderte teilweise noch verschuldet. Das heißt, das Versprechen auf der einen Seite von Markt, von Leistung und von Effizienz war da, aber eben auch weiterhin auch das andere Versprechen, nämlich das von Familie und Tradition. Ja, und so spannend das in Europa ist und so langsam diese Entwicklung stattgefunden hat, war das in anderen Regionen der Welt ganz anders. Also zum Beispiel in Australien oder in anderen Kolonien wurden die Grundbücher nicht ganz langsam entwickelt und sozusagen gefüllt mit Informationen, sondern da wurde das Eigentum im Prinzip mit großen Strichen gezogen, weil man argumentiert hat, dass wer die Fläche nicht effizient nutzt und nicht sozusagen die aus Europa bekannte Landwirtschaft betreibt, der kann eigentlich gar nicht Eigentümer sein. Also gerade diese Idee, dass Eigentum mit Leistung verbunden sein muss, hat ironischerweise dazu geführt, dass eben zum Beispiel Aborigines in Australien, die eigentlich eine sehr, sehr nachhaltige Form der Landwirtschaft tatsächlich betrieben haben, dass das aberkannt wurde, dass das Landwirtschaft ist und damit das Land noch viel schneller angeeignet werden konnte. Also sprich, wir haben da eine Ungleichzeitigkeit und wir haben auf der einen Seite ein gesellschaftliches Versprechen von Gleichheit, aber wir haben in der gleichen Zeit eben auch eine große Ungleichheit, die dadurch entstanden ist.
Ich möchte diese Thematik auch nochmal aus der Perspektive der Entwicklung der kirchlichen Soziallehre im Zusammenhang mit Eigentum, Privateigentum einsteigen. Einer der großen Theologen des Mittelalters, Thomas von Aquin, hat zunächst einmal so etwas wie ein Privateigentum gar nicht begründet. Er sagt es oder kannte es, aber es gibt nicht die Welt, die Erde ist sozusagen allen Menschen anvertraut, um sie zu bebauen, zu bewirtschaften und so weiter und damit ihr Leben auch zu ermöglichen. Aber dass jemand etwas für sich alleine unter Ausschluss der anderen in Anspruch nimmt, das kannte er nicht. Das hat er dann sehr wohl in einem weiteren Schritt damit begründet, dass es ist vernünftig, dass man Menschen etwas zuspricht als ihr Eigentum, weil, er sagt, die Erfahrung lehrt, dass jemand mit seinem Eigentum pfleglicher, sorgfältiger, nachhaltiger umgeht, als wenn es ihm nicht gehört und allen. Ja, das ist sein Zugang. Die moderne katholische Soziallehre, die 1891 ihren Ausgang nimmt mit der Enzyklika Rerum Novarum, begründet das Recht auf Privateigentum dann doch sehr stark, allerdings letztlich auch mit einer fast emanzipatorischen Begründung, indem es sagt, Privateigentum sichert dem einzelnen Menschen auf der Ebene des wirtschaftlichen Handelns einen Grundfreiheitsraum, der notwendig ist, damit er sich als sittliches Subjekt, also als verantwortliches Subjekt überhaupt entfalten kann. Ein Mensch, der diese Freiheit nicht hat, ist in dem Sinn eben nicht im Vollsinn menschliche Person. Im Bild der katholischen Soziallehre ist das ein Mensch erst als sittliches Subjekt, der also sein Leben eigenverantwortlich gestalten kann. Und das sichert ihm Privateigentum auf der Ebene des wirtschaftlichen Handelns. Das heißt aber, das setzt den Menschen durch die Inanspruchnahme von Privateigentum durchaus auch gerade in Verbindung mit seiner Mitwelt und seiner und der Gesellschaft, in der er lebt. Er muss ja verantwortlich damit umgehen. Das heißt, gegenüber wem verantwortlich? Das ist durchaus auch so, gegenüber ökologischen Erfordernissen oder eben sozialen Erfordernissen. So die Idee der katholischen Soziallehre. Interessanterweise hat sich aber unser Begriff von Privateigentum dann noch einmal in eine ganz andere Richtung hin abgelöst. Der Mensch baut einen Zaun um sein Häuschen, am besten noch einen blickdichten Zaun, weil was mit meinem Privateigentum geschieht, was ich da treibe, das geht niemanden etwas an. Und das ist eigentlich eine Illusion, haben wir vorhin ja schon besprochen, denn es hat ja Auswirkungen auf meine Mitwelt, wenn ich ihr eine Grundstücksparzelle sozusagen entziehe und in Anspruch nehme, um darauf zu leben. Also diese Idee des Privateigentums ist eine sehr schillernde und bedarf einer sehr differenzierten Betrachtung. Und das ist leider, habe ich den Eindruck, in unserer hochindividualisierten Gesellschaft ziemlich aus dem Blick geraten.
Absolut. Also das Grundbuch ist eine Art Einbahnstraße, die durch ganz viele soziale und ökologische Systeme durchschneidet. Und wir haben diese Annahme, dass das zu einem bestimmten Zweck passiert, nämlich dem Zweck der Privatsphäre und der Persönlichkeitsgestaltung. Und wir nehmen an, dass Eigentümer eben verantwortlicher handeln als andere. Und Eigentum ist aber der Zweck. Jetzt ist aber die Frage, was, wenn jemand kein Eigentum hat, kann er dann kein sittliches Subjekt werden? Also sprich, müsste es dann nicht auch bedeuten, dass jeder ein Grundmaß an Eigentum hat, um überhaupt an der Gesellschaft teilnehmen zu können? Wenn wir uns hier tatsächlich die Vermögensverteilung ansehen, ich kann das jetzt nur aus Deutschland sagen, nicht aus Österreich, aber in Deutschland sind 60% der Menschen Mietende und nicht eben Wohneigentümer. Und bei einer Fallstudie kam raus, in 59 Fallgemeinden in Deutschland, dass 60% der Flächen, der Agrarflächen, nicht den Landwirten selbst, sondern Nicht-Landwirten gehören. Das heißt, gerade die die Flächen pflegen zum Beispiel oder die Mietwohnungen brauchen, um darin zu wohnen, um dort Privatsphäre zu haben, die sind eben nicht Eigentümer. Und das heißt, dass eigentlich genau dieser Zweck damit ja gar nicht erreicht wird, sondern immer mehr eigentlich Flächen und Wohnungen dem Zweck des Profits dienen. Und daher ist meine Frage, was wäre, wenn wir nicht annehmen, dass sozusagen Eigentum bestimmte Funktionen und bestimmte Möglichkeiten hat, sondern was wäre, wenn wir tatsächlich diejenigen Eigentümer schützen, die tatsächlich Eigentum bestmöglich pflegen und gestalten und nachhaltig bewirtschaften? Und was wäre, wenn wir statt dem Recht auf Eigentum das Persönlichkeitsrecht stärken, sicher zu wohnen, sicher zu bewirtschaften unter bestimmten Bedingungen und damit direkt erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen, nämlich die Privatsphäre und die Persönlichkeitsgestaltung von Menschen und dadurch diesen Umweg über das Privateigentum nicht machen, weil es ja derzeit eher dazu führt, dass eben das Recht auf Profitgenerierung ermöglicht und geschützt wird und nicht das Recht auf Persönlichkeitsgestaltung und Privatsphäre.
Ich denke, eine sehr wichtige Dimension, die hier auch noch angesprochen werden muss, ist vor allem im Zusammenhang mit Grund und Boden die zeitliche Dimension von Eigentumsrechten. Weil aktuell ist es ja so, wenn einmal im Grundbuch etwas steht, dann gehört es bis dieser Person oder dieser juristischen Person praktisch unbegrenzt, solange bis es diese Person einer anderen wieder überträgt, dieses Eigentum. Dagegen würde sich zum Beispiel ein Thomas von Aquin ja auch schärfstens verwehren, weil er sagt, diese Welt wurde den Menschen nur anvertraut. Sie können Nutzungsrechte für sich in Anspruch nehmen, zum Beispiel durch Arbeitsleistung, die man erbringt, um einen Boden zu bebauen. Aber irgendwann sozusagen endet das Leben eines Menschen und damit auch die Leistung, die er darauf verwendet, und es fällt wieder zurück in die Allgemeinheit.
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also in den Niederlanden gab es ja auch eine Zeit, in der es möglich war, ein Gebäude zu besetzen, wenn es leer stand. Und Leerstand wird auch heute noch viel stärker bestraft als in Deutschland. In Dänemark zum Beispiel wurde das meiste Ackerland eben nicht verkauft und vererbt, sondern es gehört dem Staat. Und die Kinder eines Landwirts haben dann ein Vorkaufsrecht und ein vergünstigtes. Also es gibt ganz viele Wege, Eigentum oder die Landnutzung zirkulär zu denken. Und ein universeller Titel entbehrt eben jeglichen Sinns, wenn man denkt, dass wir eigentlich in verschiedenen Lebensphasen sind, wo wir unterschiedlich mit Eigentum umgehen, wo wir was anderes brauchen, um wieder aufs Wohnen zu kommen. Zum Beispiel das Einfamilienhaus. Wir leben höchstens die Hälfte unseres Lebens in einer Familie. Es gibt die Zeit, in der wir selber Kinder sind und dann ziehen wir irgendwann aus und irgendwann gründen wir selbst eine Familie. Aber es gibt ja auch viel Zeit dazwischen, in der wir nicht in einer Familie sind. Das heißt, Hier zum Beispiel ist auch die Frage, was ist denn in verschiedenen Lebensphasen, wenn wir nur das Einfamilienhaus als Eigentum denken, dann heißt das, dass wir da drin auch bleiben müssen, wenn die Kinder groß geworden sind, selbst wenn es vielleicht im Alter nicht mehr taugt, man die Stufen nicht mehr hochkommt. Und auch da würde es total helfen, in Kreisläufen zu denken und zu überlegen, wie zum Beispiel Nachbarschaften altersgerecht aussehen könnten, mehr Generationenwohnen möglich sein kann. Und wenn wir einen universellen Titel auch für immer auf einem Grundstück haben, dann wird eben das nicht dem gerecht, dass wir in unterschiedlichen Lebensphasen auch Unterschiedliches brauchen.
Könnte man sagen, dass ein gelockertes Eigentumsrecht, dass das Eigentum von diesem Einfrieren auf was jemand mal erworben hat, das gehört ihm dann und möglicherweise auf ewig, ja, da hat niemand anderen Zugriffsrecht, außer vielleicht die Öffentlichkeit, die Allgemeinheit, das gibt's ja, die Möglichkeit der Enteignung im öffentlichen Interesse unter sehr, sehr strengen Einschränkungen. Aber diese erstarrte Eigentumsform letztlich ja den Wohlstand fast aller beeinträchtigt, obwohl unsere Wohlstandsvorstellung damit sehr stark verbunden ist. Warum? Weil es natürlich den Markt extrem verknappt, Wohnraum zum Beispiel immer teurer wird, wenn er eben knapp ist, weil er eben nicht in dem Maß zur Verfügung steht, wie es notwendig wäre, weil eben manche es geschafft haben, vielleicht auch unter Erbringung großer Opfer, sich das als Privateigentum anzueignen und nicht mehr hergeben. Aber es beeinträchtigt ja den Wohlstand letztlich aller. Außer vielleicht der privilegierten Masse, die es sehr leicht zu diesem Privateigentum geschafft haben. Weil sie adelig waren, weil sie vielleicht über glückliche wirtschaftliche und andere Fügungen es zu großen Vermögen gebracht haben und es dann geschafft haben, sich vielleicht auch Boden relativ günstig anzueignen. Aber ich würde mal sagen, ein sehr großer Teil der Gesellschaft leidet doch eigentlich unter dieser erstarrten Eigentumsordnung.
Ja, das ist ein Punkt, der bringt mich nochmal zurück auf die Frage des Wertes von Immobilien zum Beispiel. Und ja, tatsächlich in Deutschland zahlen inzwischen im Durchschnitt Menschen in Großstädten mehr als 30% ihres Einkommens für die Miete. Das heißt, in den Städten haben wir Eigentümer, die sehr stark daran verdienen und die durch diese künstlich geschaffenen Grundstücksgrenzen diese Werte, die von der Gemeinschaft geschaffen werden, jetzt sozusagen extrahieren können. Und auf der anderen Seite gibt es eben den Traum, auf dem Land oder in der Vorstadt ein Einfamilienhaus zu erwerben. Aber auch dieses Einfamilienhaus hängt ja im Wert davon ab, was wiederum die Gemeinschaft an Infrastrukturen stellt. Also am Anfang, wenn ein neues Einfamilienhausgebiet gebaut wird, dann hat die Kommune dadurch neues Geld und kann Straßen bauen und Kanalsysteme und vielleicht auch ein Bussystem oder einen S-Bahn-Anschluss ermöglichen. Aber nach einer Zeit sind die Infrastrukturkosten einfach höher, dadurch, dass so ineffizient gebaut wurde. Das heißt, wir haben auf der einen Seite in Städten immer mehr konzentriertes Immobilieneigentum, was aufgekauft wird von Konzernen. Und wir haben auf dem Land Immobilien, deren Wert vielleicht nicht aufrechterhalten wird und nicht sozusagen diese Altersvorsorge ist, wie Menschen sich das erhoffen.
Nun sind wir schon genau dabei, nach Alternativen ein bisschen zu blicken. Und du hast es jetzt schon angedeutet, solche Ideen, Visionen, Traumvorstellungen vom Eigenheim, die ändern sich ja nicht von heute auf morgen. Aber vielleicht kann man ja durch rechtliche Eingriffe den Traum ein bisschen verändern. Jetzt möchte ich einfach mal was wagen, so einen Vorschlag, nämlich die Kirche ist ja in ganz vielen Teilen, die katholische Kirche, noch Grundbesitzerin und vergibt Elemente des Grundes in Erbpacht. Ja, also meine Großeltern selber haben das auch gehabt, auf 99 Jahre, also auf jeden Fall über ihre eigene Existenz hinaus eine Erbe, also eine Pacht, die recht günstig ist, worauf sie ein Haus hatten, was aber im Fall des Falles zur Not an die Kirche zurückfällt. Dieses Modell könnte man jetzt nicht einfach mal ein bisschen spinnengroß denken und sagen, warum sollte nicht die öffentliche Hand verstaatlichen, Grundbesitz, also Eigentumsrechte zurückfordern und in Erbpacht an die Menschen vergeben. sozusagen, um damit auch Einnahmen zu generieren, um die öffentliche Hand gegen zu finanzieren, um sozusagen dieses starre Korsett des grundbuchverbrieften Rechtes, das ist meins, ein bisschen aufzubrechen. Gibt es solche Modelle, dass man denkt, dass wir müssen ja irgendwie rauskommen aus diesem fast biedermeierlichen deutschen und österreichischen Modell?
Also was ja gerade passiert, ist nicht in Bezug auf Einfamilienhäuser, aber es gibt in Berlin die Volksinitiative oder das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und das ist nicht ganz richtig. Es geht nicht um Enteignung. Tatsächlich geht es um Vergesellschaftung, was in Artikel 15 des deutschen Grundgesetzes verankert ist. Und das besagt, also dass sozusagen bestimmte Ressourcen in Gemeinschaftsbesitz überführt werden können. Und dadurch, dass die Wohnungsnot so groß ist, argumentiert man, dass es nötig wird, dieses derzeit in der Hand von Konzernen liegende Wohnbestand, den eben zu vergesellschaften und in einer Körperschaft öffentlichen Rechts zu überführen. Also diese Initiativen gibt es tatsächlich und es gibt ja auch historisch Beispiele, also zum Beispiel in Norwegen hat man ja auch irgendwann beschlossen, dass eben Ölförderungslizenzen nur noch an staatliche Unternehmen gegeben werden. Und ich glaube, man spricht jetzt von Norwegen auch nicht als kommunistischen Staat. Das heißt, es ist tatsächlich ein großer Unterschied zu sagen, bestimmte Gemeingüter müssen anders verwaltet werden und können nicht einfach durch den Markt verwaltet werden. Weil auf dem Markt entscheiden letztlich die Zahlungskräftigsten, was passiert. Und wenn aber eben Wohnen zum Beispiel ein Grundrecht ist, aber diejenigen, die nicht so zahlungskräftig sind, nicht mehr die Möglichkeit haben, sicher zu wohnen, dann haben wir einfach gesellschaftlich ein Riesenproblem. Also es gibt tatsächlich schon Akteure, die versuchen, weiter zu denken. Und das große Problem ist eben bei den Grundbüchern, dass wir die Grundstücke sozusagen nach Eigentumsbeziehungen strukturiert und aufgeteilt haben und nicht nach funktionierenden sozialen und ökologischen Systemen. Und letztlich wäre ein Schritt, wieder dazu zurückzukommen, indem man überlegt, welche Grenzen haben eigentlich bestimmte nachhaltige Ökosysteme und was sind dafür Bedarfe und dass wir diese Informationen registrieren und eben nicht nur die Rechte von Eigentümern. Und das Ordnungssystem ist sozusagen nach einzelnen Grundstücken und damit wird der Wirtschaftsverkehr wird damit gesichert, die Erbschaft wird damit gesichert. Aber was damit eben nicht gesichert ist, ist eigentlich die Rechenschaftspflicht des Eigentümers.
Wir haben jetzt ganz viele Möglichkeiten aufgezeigt über das Thema Eigentum, Wohneigentum und Wohlstand neu anders nachzudenken, auch auf Basis deiner Forschungen. Was wären denn 2, 3 Baustellen, die es für ein zeitgemäßes Verständnis von Wohnen, Eigentum umzusetzen gilt?
Ja, ich denke, dass eine der wichtigsten Punkte ist, dass wir tatsächlich diejenigen unterstützen sollten, die tatsächlich Böden und Immobilien am verantwortungsvollsten bewirtschaften und pflegen wollen. Und dass wir diejenigen stoppen, die versuchen, den größtmöglichen Profit zu machen. Und ein Weg ist zum Beispiel die Begrenzung von Pachtpreisen und von Mietpreisen. In Deutschland haben wir die Mietpreisbremse und ich habe dazu geforscht und herausgefunden, dass die Mietpreisbremse auf dem Papier nett klingt. Also es gibt einen bestimmten ortsüblichen Vergleichsmietpreis und Vermieter dürfen nicht mehr verlangen. In der Praxis sieht es aber so aus, dass Menschen, die diese Mietpreisbremse ziehen könnten, einfach Angst haben, weil sie in einem Machtverhältnis sind und weil sie befürchten, dass ihr Vermieter einen Weg finden könnte, sie auf die Straße zu setzen. Das heißt, es gibt da ein Machtverhältnis und es gibt viel zu wenig Möglichkeiten, diese Sicherheit für diejenigen, die tatsächlich abhängig sind, vom Recht auf Wohnen zu schützen. Und ich denke, das wäre eine der wichtigsten Schritte. Denn derzeit können diejenigen, die eigentlich zum Beispiel Boden ökologisch bewirtschaften wollen, können gar nicht ankommen finanziell gegen diejenigen, die eben den meisten Profit draus schlagen wollen. Das heißt, es braucht größere Anstrengungen, um aktuelle Eigentümer in die Verantwortung zu nehmen. ihnen ökologische und soziale Verpflichtungen aufzutragen und die Profitgenerierung zu stoppen.
Da hast du jetzt schon einiges auf den Wunschzettel geschrieben. Wir sind jetzt bei der Aufnahme kurz vor Weihnachten. Also gucken wir mal, was davon tatsächlich umgesetzt wird. Vielen Dank für dieses Gespräch, Felicitas Sommer, und auch dir, Markus. Und wenn auch Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch weiter. Und Sie können natürlich auch alle weiteren Folgen dieser Staffel und auch der ersten Staffel nachhören auf ksoe.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
361 Grad Sozialkompass. Der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.